so Momente, in denen einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Und wenn man sich dann wirklich fragt, ja und jetzt? Wo geht's hier bitte raus? Gregor, Baske, wenn ich dich nochmal nehme, genau dein Beispiel, wird bestimmt so sein. Wo geht's hier raus aus dieser Situation? Vielleicht ist die niederschmetternde Diagnose beim Arzt oder die Nachricht, dass der Arbeitsplatz weg ist und man keine Ahnung hat, wie es weitergehen soll. Vielleicht ist es ein Konflikt in der Familie, der so festgefahren ist, dass man nur noch beten kann, Herr, ich weiß nicht mehr weiter. Da bleibt einem dann eigentlich nur noch eins, nach oben zu schauen. Und genau in so einer Situation steckt auch Josaphat. Josaphat, er war ein König von Juda und von ihm wird unter anderem 2. Chronik, Vers 20 berichtet. Die Lage ist brandgefährlich. Gleich 3 feindliche Heere, die Moabiter, die Ammoniter und die Meoniter, haben sich zusammengetan und stehen quasi schon vor der Haustür von Josaphat. Und die Nachricht an den König kommt sehr einfach, aber sehr deutlich zu ihm. Ein riesiges Heer aus Edom vom anderen Ufer des Meeres marschiert auf dich zu. Sie sind bereits in Hetzeson-Tamar, ein Ort, der so ungefähr 40 bis 50 Kilometer von Jerusalem weg war. Ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet, aber ich glaube, ich hätte erstmal die Flucht nach hinten angetreten oder vielleicht sogar den Kopf in den Sand gesteckt. Josaphat aber, und das macht ihn in der Geschichte so besonders, macht genau das Richtige. Er schaut nicht nach links, nach rechts. Er schaut nicht auf seine Armee oder auf seine Möglichkeiten, sondern er schaut nach oben. Er schaut zu Gott. Und genau darum soll es heute gehen. Verzweifeltes Gebet. Was passiert, wenn wir in den schlimmsten Momenten unseres Lebens nicht aufgeben, sondern anfangen, Gott zu suchen? Wenn wir sagen, Herr, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Lasst uns zusammen reinschauen in diese Geschichte und vielleicht entdecken wir ja ein bisschen was von dem Mut und der Einstellung von Josaphat für unsere eigenen Herausforderungen. Die Frage ist ja, wann richten wir unseren Blick auf Gott? Wann schauen wir nach oben? Am Anfang von dem Problem, am Ende von dem Problem, mittendrin, wenn wir es gelöst haben, wenn es festgefahren ist, sodass es eigentlich gar keine Lösung mehr gibt, wenn wir alles ausprobiert haben, was wir können, wann richten wir unseren Blick auf Gott? Daher auch der erste Punkt und damit auch die erste Frage an Josaphat. Gebet? Aber wann? Lasst uns reinschauen in die Geschichte von Josaphat. Und dazu lese ich die ersten 13 Verse aus 2. Chronik, Vers 20 vor. Danach zogen die Moabiter, Ammoniter und einige der Meoniter gegen Josaphat in den Krieg. Boten kamen und meldeten Josaphat, ein riesiges Heer aus Edom vom anderen Ufer des Meeres marschiert auf dich zu. Sie sind bereits in Hetzeson-Tamar, ein anderer Name für En-Gedi. Josaphat fürchtete sich und betete zum Herrn. Er ließ in ganz Juda ein Fasten anordnen. Aus allen Städten im Land strömten die Menschen zusammen, um den Herrn zu suchen, auch aus allen Städten Judas. Im neuen Vorhof, im Haus des Herrn, trat Josaphat vor das Volk von Juda und Jerusalem. Er betete, Herr, Gott unserer Vorfahren, du bist der Gott, der im Himmel wohnt. Du bist Herr über alle Reiche auf Erden. Du bist groß und mächtig. Keiner kann dir standhalten. Unser Gott, hast du nicht die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk der Israeliten vertrieben? Und hast du dieses Land nicht für immer den Nachkommen deines Freundes Abraham geschenkt? Dein Volk hat sich hier niedergelassen und dir diesen Tempel gebaut, damit dein Name darin geehrt wird. Die Menschen sagten, immer wenn uns ein Unglück droht, wie Krieg, Strafgericht, Krankheit oder Hungersnot, dann dürfen wir in deiner Gegenwart vor dieses Haus treten, wo dein Name verehrt wird. Wir dürfen dich um Rettung anflehen und du wirst uns hören und uns helfen. Nun sieh, was die Heere aus Ammon, Moab und vom Gebirge Seir tun. Du hast unseren Vorfahren verboten, in diese Länder einzudringen, als sie Ägypten verließen. Deshalb sind sie ihnen ausgewichen und haben sie nicht verwüstet. Nun sieh, wie sie es uns vergelten, denn sie sind gekommen, um uns aus unserem Land, das du uns als Erbe gegeben hast, zu vertreiben. Unser Gott, willst du sie nicht dafür bestrafen? Wir können nichts gegen dieses riesige Heer ausrichten, das uns angreifen will. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Das ganze Volk von Juda mit allen Männern, Frauen und Kindern stand vor dem Herrn. Was war jetzt also passiert? Josaphat, er sitzt in seinem Palast in Jerusalem. Und einige Boten berichteten ihm von den kommenden Feinden. Hier seht ihr mal, wer diese Moabiter und die Ammoniter und die Meoniter waren. Da ist das Tote Meer, drüben Mittelmeer, da oben sieht man Jerusalem. Hier kann ich noch zeigen, ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Hier oben Ammon, Moab und Meoniter. Sie waren auf dem Weg und sie waren schon hier in Gedi, also relativ nah an Jerusalem, schon sehr weit in dem Gebiet von Juda. Josaphat hatte richtige Angst und wusste nicht, was er machen soll. Aber ich finde besonders Vers 3 das so gut. Denn da heißt es, Josaphat fürchtete sich und betete zum Herrn. Josaphat hätte in dieser Situation übrigens auch eine Menge anderer Dinge machen können. Zum Beispiel hätte er fliehen können. Sicher sich heimlich irgendwie aus dem Staub machen und hoffen, ja, dass das Problem sich irgendwie von allein löst. Und dann zu seinen Leuten sagen, ja, irgendwo wird es doch einen sicheren Ort geben, wo wir uns gut verstecken können, vielleicht in der Wüste. Oder er hätte einen Schnellfriedensvertrag aushandeln können. Mit einem der Feinde verbünden, Kompromisse schmieden und vielleicht auch ein bisschen was abtreten. Hauptsache überleben. Als Begründung dann, ja, so ist Politik halt. Aber er hätte auch blind drauf loskämpfen können. Ohne Plan, nur aus Angst und Verzweiflung heraus. Ganz im Sinne von, Hauptsache irgendwas tun, bevor die Panik einen auffrisst. Aber Josaphat macht etwas völlig anderes. Und genau das macht ihn so besonders. Er stellt sich der Situation und geht als erstes zu Gott. Er ruft ein Fasten aus, wie man es während der Trauerzeit macht. Und das Volk, es macht sogar mit. In Vers 4 steht, dass die Leute aus allen Städten im Land kamen. Vers 13 ergänzt dann, dass das ganze Volk von Juda mit allen Männern, Frauen und Kindern da war. Alle beteten zu Gott um Hilfe. Josaphat stellt sich dann vor das versammelte Volk und beginnt stellvertretend zu beten. Er erinnert sich daran, wer Gott ist, der Herr des Himmels und der Erde, der alle Macht in seinen Händen hält. Er blickt zurück auf das, was Gott in der Vergangenheit getan hat, wie er das Land seinem Volk gegeben und sie immer wieder gerettet hat. Dann beschreibt er offen die aktuelle Notlage, dass eine riesige Übermacht gegen sie kommt und sie selbst weder Kraft noch irgendeinen Plan haben, um dieser Gefahr zu begegnen. Schließlich spricht Josaphat das aus, was wahrscheinlich alle denken. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Doch anstatt in Panik zu verfallen, endet sein Gebet mit einem entschlossenen Blick nach oben, dem er sagt, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Ich finde, in diesem Gebet, da steckt so viel Mut zur Ehrlichkeit, Vertrauen in Gottes Geschichte mit seinem Volk und die Entscheidung, die Hoffnung nicht auf eigene Lösungen zu setzen, sondern auf Gott allein. Wenn wir jetzt also diese erste Frage beantworten müssen, Gebet, aber wann? Dann kann uns Josaphat hier helfen, eine Antwort zu finden. Direkt. direkt, nicht erst, wenn man alles selber irgendwie versucht hat, irgendwie durchgewurstelt hat, was man kann, sondern direkt. Aber eine zweite Frage taucht hier auf. Gebet? Ja, und die Antwort? Und dazu die nächsten Verse 14 bis 17. Da kam mitten in der Versammlung der Geist des Herrn auf Jahaziel. Er war ein Sohn Serajas und ein Enkel von Benaja, dessen Vater Jehiel und dessen Großvater Matanja gewesen war. Ein Levit und Nachkomme Asafs. Jahaziel rief: Hört, König Josaphat und auch ihr Leute von Juda und Einwohner Jerusalems. So spricht der Herr zu euch. Habt keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts diesen riesigen Heeres. Denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Morgen sollt ihr ihnen entgegenziehen. Sie kommen über die Anhöhe von Zitz herauf und am Ende des Tales vor der Wüste von Jeruel werdet ihr auf sie treffen. Doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung, dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Er ist mit euch. Einwohner Judas und Jerusalems, habt keine Angst und lasst den Mut nicht sinken. Zieht ihnen morgen entgegen, denn der Herr ist bei euch. Das ist mal ein direktes Reden von Gott. Er spricht durch den Propheten Jahaziel direkt zu Josaphat und auch dem Volk. Das ist mal so richtig deutlich. Und ja, vielleicht ist es in deinem Leben auch so deutlich. Und ja, vielleicht ist es in deinem Leben auch mal nicht so deutlich. Dann steht man da, weiß gar nicht so richtig, was man machen soll. Betet zu Gott und es kommt und kommt keine Antwort. Wenn ich Gott suche, aber er schweigt. Wenn ich mit leeren Händen dastehe und keine Antwort kommt. Aber genau das gehört ja auch zu dieser Geschichte. Denn in dem Moment, als Josaphat betet, da passiert erstmal gar nichts. Kein Feuer vom Himmel, keine Stimme aus dem Off, keine Wolke in Form einer Hand, die ihm den Weg zeigt. Was macht aber Josaphat? Er bleibt dran. Er gibt den Blick nach oben nicht auf. Er bleibt vor Gott stehen mit allem, was ihn überfordert, mit seiner ganzen schwierigen Situation. Und dann nicht sofort, aber im richtigen Moment redet Gott. Manchmal dauert es. Manchmal redet Gott anders, als wir es erwarten. Und manchmal wird es auch still bleiben, bis wir wirklich bereit sind zuzuhören. Aber ich glaube, wer den Blick nach oben richtet und bereit ist zuzuhören, wird früher oder später erleben, dass Gott sich meldet. Vielleicht nicht mit der Antwort, die wir wollen, aber mit der, die wir brauchen. Nimm zum Beispiel Simeon. Er ist ein alter, gottesfürchtiger Mann, dem der Heilige Geist versprochen hat, dass er den Messias, also den Retter Israels, sehen würde, bevor er stirbt. Er wartet ein Leben lang. Jeden Tag geht er in den Tempel, ohne zu wissen, wann es wirklich soweit ist. Und dann, an einem wahrscheinlich scheinbar ungewöhnlichen oder gewöhnlichen Tag, kommt Maria mit dem kleinen Jesus in den Tempel. Und Simeon erkennt ihn sofort. Aber was ist, wenn du gar nichts hörst? Wenn Gott einfach nichts sagt, dann halte ich an das, was du schon weißt. An das, was Gott in seinem Wort versprochen hat. An seine Treue, die nie aufgehört hat. Und daran, dass das Schweigen nicht sein Vergessen ist. Bevor Gott Israel aus Ägypten gerettet hat, vergingen Generationen, bis er sie gerettet hat. Generationen, die zu Gott geschrien haben, aber einfach keine Antwort von ihm bekommen haben. Und dann heißt es in 2. Mose 2, Vers 24 bis 25, er hörte ihr Schreien und erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Er sah die Israeliten und kümmerte sich um sie. Generation, die scheinbar geräuschlos und ohne gehört zu werden zu Gott geschrien haben, bis Gott das Schreien erhört hat, so wie es hier steht. Wir können Gott an dem Punkt nicht greifen. Warum dauert es manchmal ein Gebet und das andere Mal ein Leben und das dritte Mal mehrere Generationen, bis Gebete erhört werden? Und warum werden manchmal Gebete auch nicht erhört? Aber wir können auf Gott vertrauen, dass er uns sieht und dass er unser Leben trotz allem in seiner Hand hat. Und daher sagt er dir zu aus 5. Mose, Vers 31, Kapitel 31, Vers 6, seid stark und mutig, habt keine Angst und erschreckt nicht vor ihnen. Der Herr, euer Gott, wird selbst mit euch gehen. Er wird euch nicht verlassen und euch nicht im Stich lassen. Und genauso aus Jesaja 50, Vers 10, wo es heißt, wer ohne Licht in der Dunkelheit lebt, der vertraue auf den Namen des Herrn und verlasse sich auf seinen Gott. Gebet und dann die Antwort? Ja, da würde ich mit Josaphat zuhören antworten und gleichzeitig wissen, dass es auch manchmal nicht klappt. Dass auch mal keine Antwort kommt. Die Zusagen Gottes aber trotzdem für dich gelten. Was ist jetzt, wenn du gebetet hast, Gott dein Gebet erhört hat und dir sogar noch geantwortet hat? Was passiert dann mit der Hilfe von Gott? Wie machst du es dann? Und daher jetzt die Frage, Gebet und die Hilfe? Wie geht es jetzt mit Josaphat und den Feinden weiter? Schauen wir auf die nächsten Verse 18 bis 25. König Josaphat verbeugte sich tief, und alle Menschen aus dem Gebiet von Juda und aus Jerusalem taten es ihm nach und beteten den Herrn an. Dann erhoben sich die Leviten von den Nachkommen von Kehat und Korach und begannen den Herrn, den Gott Israels, mit sehr lauter Stimme zu loben. Früh am nächsten Morgen machten sie sich auf und zogen hinaus in die Wüste von Tekoa. Auf dem Weg sagte Josaphat zu ihnen, hört mir zu, Männer aus Juda und Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott. Dann werdet ihr siegen. Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, ernannte der König Sänger, die in heiligem Schmuck dem Herr vorangehen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollten. Sie sangen, dankt dem Herrn, denn seine Gnade bleibt ewig bestehen. In dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Seir, die Juda angriffen, in einen Hinterhalt laufen, und sie wurden geschlagen. Die Heere von Moab und Ammon griffen ihre Bundesgenossen aus dem Gebirge Seir an und töteten sie. Danach kämpften sie gegeneinander. So kam es, dass die Männer aus Juda, als sie zu ihrem Aussichtspunkt in die Wüste gelangten und nach dem Heer Ausschau hielten, nur noch Leichen auf dem Boden liegen sahen. Nicht ein einziger war entkommen. König Josaphat und seine Männer schwärmten aus, um die Beute einzusammeln. Sie fanden große Mengen an Ausrüstung, Kleidung und andere wertvolle Gegenstände, mehr als sie fortschaffen konnten. Ihre Beute war so groß, dass sie 3 Tage brauchten, um sie zusammenzutragen. Gott hat das Gebet erhört und hat Josaphat und dem Volk Juda geholfen. Ich habe euch hier wieder eine Karte, wo ihr es so ein bisschen sehen könnt. Die grüne Linie ist da, wo die Feinde kamen. Die Steige von Zitz hoch und dann im Tal Jeruel. Und gleichzeitig der lilane Strich, wo die Judäer hingezogen sind, bis zur Wüste von Tekoa. Die Feinde sind bis nach Jeruel gekommen. Und dort sind sie dann in den Hinterhalt gekommen. Vielleicht waren Engel Gottes am Werk gewesen. Unsichtbare Boten, die mitten im feindlichen Lager für Chaos und Verwirrung gesorgt hatten. Vielleicht waren es aber auch ganz normale Menschen, Weglagerer, kleine Truppen von Kämpfern, die aus Verstecken heraus plötzlich über die Feinde herfielen und so dann für Panik und Durcheinander sorgten. Wie auch immer es war, Fakt ist, Gott hatte seine Hand im Spiel. Er hat eingegriffen, auf eine Weise, die keiner auf dem Plan hatte. Und dabei finde ich die Aussage von Josaphat, als das Volk ausgezogen ist, so stark. Denn er sagt, hört mir zu, Männer aus Juda und Jerusalem, glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr siegen. Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Glaubt dem Herrn. Was für eine Aussage. Und das Wort für Glauben, das hier steht, Amman, bedeutet so viel wie Vertrauen, Trauen, Glauben. Und in dem Wörterbuch, dazu habe ich gelesen, anders als unser Sprachgebrauch, verweist das Wort nicht auf ein Glauben das, sondern impliziert ein Vertrauen auf. Es ging Josaphat also darum, dass das Volk Gott in seiner Hilfe vertraut. Man könnte jetzt natürlich auch denken, ah ja, ist klar, da war jetzt irgendwie ein Hinterhalt, der die Feinde besiegt hat. Ist ja logisch. Es waren jetzt Menschen aus Juda, sie waren einfach sehr clever, hatten einen richtig guten Plan und haben jetzt dort einfach den Feinden einen Hinterhalt gelegt. Aber das lese ich so nicht heraus. Denn ich denke, dass das Volk das gemacht hat, was ihr König, was Josaphat ihnen gesagt hat. Vertraut auf den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr siegen. Vertraut auf seine Propheten und es wird euch gelingen. Was ist jetzt also mit der Frage Gebet und die Hilfe? Und die Antwort muss lauten, vertraue auf den Herrn. Nicht im Sinne von, ich bete, ich bekomme eine Antwort und ich mache trotzdem, was ich will, sondern ich bete, ich bekomme eine Antwort und ich vertraue darauf, dass das die Lösung und die Antwort für mein Problem ist. Egal, was es ist. Und das führt mich zur letzten Frage, Gebet. Und dann? Ja, das Volk Juda konnte sehr viel Beute mitnehmen. Und damit haben sie auch gar nicht gerechnet und es trotzdem bekommen. Aber was danach? Und dazu Vers 26 bis 30. Am vierten Tag versammelten sie sich im Lobetal, das seinen Namen jenem Tag verdankt, weil das Volk dort den Herrn lobte und ihm dankte. Noch heute trägt es diesen Namen. Dann kehrte das ganze Heer nach Jerusalem zurück mit Josaphat an der Spitze und sie waren glücklich, denn der Herr hatte ihnen Freude am Sieg über ihre Feinde geschenkt. Unter dem Klang von Harfen, Zittern und Trompeten zogen sie in Jerusalem ein und marschierten bis zum Haus des Herrn. Als die Könige der umliegenden Reiche hörten, dass der Herr selbst gegen die Feinde Israels gekämpft hatten, kam der Schrecken Gottes über sie. Und so herrschte Frieden in Josaphats Reich, denn sein Gott schenkte ihm ringsum Ruhe. Das ist mal ein gutes Ende. Und etwas, was wir uns wirklich auch merken können. Danken und loben. Das ist so wichtig, dass wir Gott immer wieder danken und ihn loben für das, was er tut. Ganz speziell, wenn er unsere Gebete erhört, wenn er zu uns redet und wenn wir so unser Problem beantworten können. Bei Simeon, den ich vorhin erwähnt habe, kann man das genau so sehen. Immerhin gibt es den Lobgesang Simeons, der in Lukas 2 beschrieben wird. Da lobt er Gott mit den Worten, ab Vers 29. Herr, nun kann ich in Frieden sterben, wie du es mir versprochen hast. Habe ich den Retter gesehen, den du allen Menschen geschenkt hast. Er ist ein Licht, das den Völkern Gott offenbaren wird. Und er ist die Herrlichkeit deines Volkes Israel. Er lobte und dankte Gott für das, was er tat, für seine Gebetserhörung. Und daher kann die Antwort auf die Frage Gebet und dann danken und loben lauten. Denn genau das hat Josaphat gemacht und zeigt er uns. Verzweifeltes Gebet. Wer nicht weiter weiß, schaut nach oben. Ja, das ist ein Thema, das wichtig ist. Und ein Thema, das irgendwie auch immer nicht ganz so richtig gemacht wird, habe ich das Gefühl. Lasst mich zum Schluss zwei Geschichten von mir und Joy erzählen, beide aus meiner Perspektive. Als erstes mal das Positive. Also genau das, wie es eigentlich auch Josaphat gemacht hat. Am Anfang von einer Beziehung, da ist ja normal, dass man sich Gedanken macht, ob das auch passt. Ob das die Partnerin für mein Leben wird oder nicht. Vielleicht auch, ob sie hübsch genug, gläubig genug, schlau genug, liebevoll genug oder was auch immer ist. Und bevor wir verlobt waren, da habe ich mir eben auch solche Gedanken gemacht. Ist ja auch logisch. Also habe ich das zwei Freunden gesagt und wir haben zu dritt für Gottes Reden, für mich und die Situation gebetet. Und Gott hat mir geantwortet. Nicht direkt, nicht in Worten, aber meine Zweifel und Fragen waren weg. Und daher wusste ich natürlich auch, was zu tun war. Ich bin zu ihrem Vater gegangen, habe gesagt, ich möchte eine Tochter heiraten. Hat er ja gesagt, offensichtlich. Ich habe einen Antrag gemacht, wir waren verlobt, wir haben geheiratet, stehen jetzt hier. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mir da die Zweifel einfach weggenommen hat. Und dass er mir Joy gegeben hat und dass er mir gezeigt hat, dass sie die richtige Frau für mich ist. Und dann noch was Negatives. In der eigentlich doch sehr schönen Ehe mit Joy gibt es natürlich auch mal Streit. Wer kennt's nicht? Das ist ja auch ganz normal. Aber was ist meine natürliche Reaktion bei einem Streit? Ja, erstmal rege ich mich auf, dann bin ich irgendwie beleidigt, brauche etwas Zeit, versuche irgendwie die richtigen Worte zu finden, damit wir uns wieder versöhnen können. Aber wo ist denn da eigentlich das Gebet? Wo ist da der Blick nach oben? Wo ist da das Zuhören auf eine Antwort von Gott? Vielleicht auch das Zuhören darauf, was ich als Fehler gemacht habe und wo ich mich wirklich auch entschuldigen muss. Wo ist da die Hilfe von Gott und nicht das eigene Wiedergutmachen versuchen? Und wo ist das Danken und Loben, dass Gott in diesem Streit geholfen hat und uns versöhnt hat? Ja, das alles fehlt oft. Ja, da bin ich zwar verzweifelt und ja, da weiß ich oft dann auch nicht mehr weiter. Aber mein Blick geht nicht nach oben. Und genau da wünsche ich mir für mich und genauso für dich, für euch alle, dass wir wirklich von Josaphat lernen. Dass wir in Momenten, in denen wir verzweifelt sind, wo wir nicht mehr wissen, ja, wie es weitergeht, dass wir in den Momenten erstmal nach oben schauen. Erstmal zu Gott kommen und nicht irgendwie einfach drauf loswursteln und versuchen, es selber zu lösen und uns dann am besten in irgendwelchen weiteren Problemen verhaken, sodass wir nicht mehr vor und zurückkommen. Gott hört unser Gebet und wir können zu ihm kommen, in jedem Moment. Amen. Ich würde noch gern beten. Vater, hab du Dank für Josaphat, der uns so ein Vorbild ist im Gebet, im Vertrauen auf dich. Hab du Dank, dass er mit dir unterwegs war. Hab du Dank, dass er nach deinem Willen gefragt hat, dass er als erstes, als er verzweifelt war, zu dir geschaut hat. Dass er seinen Blick auf dich gerichtet hat. Herr, du siehst unsere Probleme, du siehst die Momente, in denen wir verzweifelt sind und wo wir nicht nach dir fragen, wo wir nicht auf dich schauen, wo wir versuchen, unsere Dinge selber irgendwie durchzuwursteln. Hauptsache, wir schaffen es irgendwie. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du genau in solchen Momenten uns hilfst, dass wir auf dich schauen. Dass wir auf dich schauen und dass du zu uns redest. Dass du uns zeigst, wie die Lösung aussieht. Und Herr, ich möchte dich auch bitten, dass du uns dann auch hilfst, dass wir diese Lösung auch machen und nicht einfach dann doch unseren eigenen Weg gehen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du unsere Gebete erhörst und dass du uns ganz nah bist. Amen.